Ja, hat es ja angedeutet, dass ich heute hier stehe, wusste ich vor einer Woche noch nicht. Wir sind aus dem Urlaub gekommen und haben uns in dem Gedanken gesonnt, noch ein paar freie Tage zu haben, also als Rentner sowieso, irgendwie nach vorne zu schauen. Wir haben auf der App geguckt, das Wetter wird besser und Sonntag würde der Ewald predigen. Und das ist immer gut, wenn Ewald predigt, weil da profitiert man von. Aber dass ich jetzt hier stehe, zeugt davon, dass Gott andere Pläne hatte. Also mit den paar freien Tagen ist so nichts geworden. Aber ich schaue in nette Gesichter. Ich treffe meine Geschwister wieder und habe den Vorteil, dass meine Blickrichtung in jedem Fall stimmt. Also ich sehe hier alle. Also zumindest die, die hier sind und die, die am Fernsehen oder am Rechner zu Hause sitzen. Die müssen jetzt mit mir Vorlieb nehmen, statt mit Ewald. Aber Ewald wird sicherlich irgendwann, vielleicht schon in 14 Tagen, wenn ich eigentlich turnusmäßig dran gewesen, aber lassen wir das. Also nichts ist so, bei Gott ist nichts so beständig wie die Veränderung. Und davon handelt auch ein Stück weit meine Predigt. Das sind jetzt viele Worte. Ich brauche immer so eine Zeit, um... Also es dreht sich um Jesus, nicht um mich. Also wenn ich hier irgendwie ablenkenden Charakter an den Tag legen sollte, seht mir das nach. Wir haben jetzt in der Sommerpause diese Reihe angefangen, die Perlen der Bibel, so, die in einem Leben persönlich wichtig geworden sind. Vielleicht in frühester Glaubenszeit oder irgendwann zu einer gewissen Bedeutung gekommen sind. Und ich habe da auch so eine Perle. Das ist ist das wahrscheinlich bei euch genauso wie bei mir, dass es irgendwie Schlüsselverse gibt, die in der Bibel stehen, die zu irgendeinem Zeitpunkt mal von großer Bedeutung gewesen sind. Also bei mir ist das dieser Vers hier. Also nicht nur für mich, ich schließe da voll und ganz meine Frau mit ein, die da jetzt alleine sitzen muss da unten. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Irgendwie ein ganz einfacher Vers. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Als ich und meine Frau, also wir damals zum Glauben an Jesus Christus kamen, das ist mittlerweile 45 Jahre her, haben wir sehr wenig, und das ist schon übertrieben, also im positiven Sinne, über die Bibel gewusst, über die weitreichenden, fundamentalen Inhalte dessen, was im Wort Gottes verankert ist. Wir haben da gierig gelesen und gestaunt. Wir haben geglaubt, das ist alles wahr und da gibt es noch viel zu entdecken, aber wir haben längst nicht alles verstanden. Also junge Leute, die unterwegs waren und ihre ersten Erlebnisse mit der Bibel so hatten. Damals, wie auch heute noch, waren wir und sind wir zweifelsfrei davon überzeugt, dass sich das niedergeschriebene Wort Gottes lebensbestimmend für unsere werdende Ehe und Familie sein würde. Also wir wollten mit dem Wort Gottes ernst machen. Irgendwie war uns klar, dass das, was da im Buche geschrieben stand, unser Leben nachhaltig beeinflussen und bestimmen würde. Unsere Heirat, die dann auch fast zeitgleich mit unserer Bekehrung fiel, vor 45 Jahren, war letztlich ein erster wortbezogener Schritt im Gehorsam gegenüber Gott. Du magst jetzt fragen, wie kann das gehen? Ja, es ist ganz einfach, steht in der Bibel, wer sich nicht enthalten kann, der heirate. 1. Korinther Kapitel 7, kann man nachlesen. Wer sich nicht enthalten kann, der heirate. Wie in christlichen Kreisen üblich, haben Freunde uns damals bei unserer Heirat, also die Umstände waren da ein bisschen anders, wir waren auf einer Reise und haben uns bekehrt, wie man so landläufig sagt, uns Jesus anvertraut, begonnen ihm zu folgen. Und das hatte natürlich mit dem Tag der Bekehrung Auswirkungen. Da waren wir unterwegs und haben uns dann so beraten, wie geht es jetzt weiter? Dann heiraten wir doch. Und dann haben wir geheiratet. Und das war in San Francisco seinerzeit. If you are going to San Francisco, haben wir gemacht, ohne Flowers in the hair. Wir haben dann dort geheiratet, waren unterwegs. Und das war unser erster letztendlich großer Gehorsamschritt Gott gegenüber. Wer sich nicht enthalten kann, der heirate. Dann haben natürlich Freunde, denen wir dann geschrieben hatten und auch begegnet waren, wieder uns gesegnet mit Segenssprüchen. Und einer dieser Segenssprüche war eben der zitierte Vers in Josua 24. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und dieser wurde in gewisser Hinsicht zu einer Lebensgrundlage. Und Lebensgrundlage heißt Grundlage für von uns zu treffenden Lebensentscheidungen, die anstanden. Entscheidungen, wie sie jeder von uns, jeder von euch irgendwann einmal zu treffen hat oder treffen muss. Wo werden wir wohnen? Wo werde ich arbeiten? Wir waren ja damals ohne Beschäftigung, wir hatten bestimmte Pläne, die aber allesamt über den Haufen geworfen wurden. Durch diese Bekehrung wollen wir Kinder haben? Wie werden wir das Leben miteinander regeln und gestalten? Wie gehen wir miteinander um? Wie bauen wir Ehe? Und vieles mehr. Also ihr alle, die ihr in Beziehung zu Menschen steht, die geheiratet haben, ihr werdet solche Fragen gehabt haben und unterschiedlich beantwortet haben. Also das, was ich jetzt sage, das ist jetzt nicht eine Blaupause, dass man das so nachmachen muss. Also ich würde das niemandem empfehlen, was wir damals gemacht haben, aber für uns war das in der damaligen Situation absolut richtig. Fragen wie, wofür geben wir unsere Kohle aus und so weiter, was machen wir in unserer Freizeit, all das in der Zwiesprache mit Gott, mit seinem Wort zu vergleichen, das waren Lernschritte, die wir damals gemacht hatten. Und der für uns wichtigste Segensvers, das war eben dieser Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Altes Testament, klare Aussage, klares Bekenntnis. Dieser Vers wurde für uns zu einer Art Absichtserklärung, Grundlage für viele unserer Entscheidungen, ein verbindliches Leitmotiv. Im Sinne dieses Wortes haben wir die Absicht verfolgt und in den meisten Belangen unseres Lebens uns Gott zur Verfügung zu stellen, zur Verfügung zu stehen, ihm zu dienen. Nun ist es aber so, dass dieser Vers nicht für frisch Vermählte im Buch Josua Eingang gefunden hat. Das muss man also auch so, das steht da zwar im Buch Josua, aber es ist, richtet sich nicht in erster Linie an frisch Vermählte, auch nicht an Personen, die sagen, dieser Vers, der ist so für mich wichtig. So gut er auch für solche Anlässe passend gemacht werden kann, als Segensspruch ihn zu vermitteln und den Leuten zuzusprechen, muss man sich den Zusammenhang dieses Verses doch mal angucken. Also der Vers hat für uns eine wohltuende Wirkung entfaltet. Der ist uns heute noch wichtig. Wenn irgendwelche bestimmten Dinge anstehen, dann fragen wir, ist das Gottes Wille, muss das, da komme ich dann noch später dazu, haben wir jedenfalls dieses Wort beherzigt. Aber dieses Wort wurde von Josua geprägt. Denn die Geschichte, um die es sich hier in Kapitel 24, Buch Josua, unbedingt mal lesen, muss in der Zeit kurz nach der Landnahme im Jahr 1400 vor Christus angesiedelt werden. Josua, so wird hier berichtet, hat zu einer nationalen Beratung einberufen. Ähnlich eines Landtags heutzutage. Deswegen sprechen die Theologen auch von dem Landtag zu Sichem. Aus allen Teilen des Landes kamen die Abgeordneten. Die Wirren der Eroberungskämpfe waren vorbei. Jericho war längst gefallen. Bestehende Siedlungen der Amoriter, Kanaaniter, Jebusiter und so weiter wurden von den Stämmen Israels verteilt. Zeit für eine Bestandsaufnahme, für eine Standortbestimmung des Volkes. Wie geht's jetzt weiter? Nicht allen war klar, wem sie dieses Land und den Sieg, das ist da gut nachzulesen, über seine Bewohner zu verdanken hatten. Manche liebäugelten mit den alten, bekannten Göttern und Götzen jener Zeit. Eine nationale Einheit war noch nicht auf den ersten Blick erkennbar in Israel. Josua fand, dass es nun an der Zeit sei, dem Volk Israel das Volk Israel zu sammeln und zu einen. So wie Israel in der Wüste auf Moses gehört hat, so hörte es im Rahmen der Landnahme auf die Weisungen Josuas. Gott hält durch Josua dem Volk den Spiegel vor. Ich lese da jetzt mal ein paar Verse aus Josua 24. Da heißt es: Ich gab euch ein Land, um das ihr euch nicht abgemüht und Städte, die ihr nicht gebaut und doch zum Wohnsitz bekommen habt. Ihr esst von Weinbergen und Ölbäumen, die ihr nicht gepflanzt habt. So fürchtet nun den Herrn und dient ihm aufrichtig und treu. Tut die Götter von euch, denen eure Väter jenseits des Euphrats und in Ägypten gedient haben, und dient dem Herrn. Gefällt es euch aber nicht, dem Herrn zu dienen, so wählt heute, wem ihr dienen wollt. Den Göttern, denen eure Väter jenseits des Stroms gedient haben, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr jetzt wohnt. Und dann Josua. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. In diesem 24. Kapitel wird uns deutlich und eindrücklich vor Augen geführt, wie Josua dem Volk Gottes eine Prophezeiung überbringt. In Vers 2 heißt es, so spricht der Herr, der Gott Israels. In dieser Rede wird sehr kompakt die bisherige Geschichte Israels wiederholt, angeführt, ausgelegt. Letztlich geht es hier um eine Richtungsentscheidung, die alle angeht, die zum Volk gezählt werden. Es geht um die Frage, welchem Gott die junge israelitische Nation Folge leisten würde. Dem Gott, der das Volk treu versorgte, es zum Sieg führte und mit Lebensraum beschenkte, oder doch lieber den alten Götzen, denen die Vorfahren huldigten, wie Josua betont. Den Göttern jenseits des Euphrats, das waren die, den Göttern Ägyptens und den Göttern der eben besiegten Völker, die in Kanaan lebten, der Amoriter, Jebusiter und so weiter. Josua führt mit seiner Botschaft zu einer verpflichtenden Entscheidung. Wählt heute, wem ihr dienen wollt. Und Josua stellt unmissverständlich klar, er würde mit seiner Familie und denen, die zu seinem Hausstand gehören, fortan dem Herrn dienen wollen. Josua lässt uns Zeuge werden, wie eine Nation gegründet und berufen wird, Gott nachzufolgen. Josua verpflichtet das Volk, steht in Vers 26, an jenem Tag und gab ihm Gesetz und Recht in Sichem. Das war letztendlich eine Staatengründung, die hier vollzogen wurde. Wir sind hier Zeugen einer verfassunggebenden Versammlung, eine Verfassung, welche die Treue zu Gott in den Vordergrund stellt. Nicht zum treuen Dienst für eine Führergestalt, einen König, wie es später in Israel denn doch wurde, oder irgendeiner Ideologie, einer Weltanschauung, die irgendetwas vermittelt. Gott selbst sollte der Regent sein und ihm sollte gedient werden. Dieser Ruf zum Dienst an Gott richtet sich kollektiv an das ganze Volk, das hier gesammelt werden soll, an alle. Dafür wirbt Josua, dafür wirbt Gott. Aber dieser kollektive Ruf kann nicht kollektiv beantwortet werden. Die Antwort kann nur individuell erfolgen. Jeder für sich allein muss diese Antwort finden. Deshalb macht Josua seine Lebensentscheidung beispielgebend öffentlich, macht seinen Standpunkt klar. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Als wir damals da die Ehe geschlossen und uns diesen Vers zu eigen machten, wussten wir recht wenig über diesen Landtag zu sichern, über diese Volksversammlung. Für uns war nur klar, wir wollten Gott dienen. In allen Bereichen unseres Lebens sollte er die Führung übernehmen. Damaliger Hit an Liedern, I have decided to follow Jesus. Also die Alten von uns, die werden das vielleicht noch kennen. Die ganz Alten haben das vielleicht auch gesungen. No turning back, no turning back. Wir wollten, dass Jesus den Thron unseres Lebens besteigt. Das war damalige Denke. Jesus sollte Herr sein. Wir wollten diejenigen sein, die Weisung von oben her empfangen. Dabei ging es nicht darum, Gott in irgendeiner Weise gnädig stimmen zu müssen, Geschenke mit ihm auszuhandeln, materielle wie geistliche. ich tue dies und du gibst mir das, ich gebe den Zehnten und du gibst mir hundertfach zurück, aber wenn das mit dem Hundertfachen nicht klappt, dann behalte ich den Zehnten doch für mich. Also so, diese Denke war uns nicht so eigen, so haben wir gar nicht gedacht. Wir haben einfach gedacht, Gott muss regieren, Gott muss oben sein. Es gab da auch nichts irgendwie, wo man irgendwie verhandelt hat, irgendwie, wenn ich das tue, dann kriege ich noch mehr Liebe von dir oder dann wird geistliche Erfahrung wird sich vervielfältigen und das war uns alles fremd und es ist uns heute noch. Gott zu dienen war für uns nichts anderes, als sich für das bereit zu halten, was er für uns vorgesehen hatte, was er uns aufzutragen gedachte. Das war irgendwie unsere Form von Gottesdienst. Ein Diener wartet auf die Weisung seines Herrn. Also ein Diener, wenn du essen gehst und du bist da der Chef am Tisch und eine Flasche Wein, dann bringt die dir die Flasche Wein. Das ist der Dienst, den dieser Kellner ausübt. Und in diesen klassischen Vorstellungen, der Herr verteilt Aufgaben und der Diener befolgt sie. Und zwar für die Aufgabe, für die er bestimmt ist. Eine Haltung, die heutzutage letztendlich so Diener zu sein, ist eine Haltung, die heutzutage nur schwer nachvollziehbar erscheint. Also heute sind es ja ganz andere Dinge, die uns bestimmen. Das sind in unserem Lebensgefühl, das ist Selbstverwirklichung, Selbstbestimmung, Selbstbezogenheit. Das entscheide ich und nicht der und der hat mich gefälligst zu fragen und solche Dinge. Das ist das, was heute unser Denken bestimmt und prägt, sage ich jetzt mal so pauschal. Ich will da niemandem zu nahe treten. Also jedenfalls wichtiger, alles, was mit selbst anfängt, als wie auch ein immer geartetes Dienstverhältnis. Also öffentlicher Dienst, verdiene wenig, da gehe ich gar nicht hin. Ich gehe dahin, wo man den großen Reibach macht. Heutzutage ist es eher so, das Lebensgefühl, was bringt es mir, wenn ich dies oder das tue oder auch lasse? Was springt für mich dabei raus, wenn ich mich dafür bereithalte? Und da stellt sich für mich die Frage jeden Tag neu und die richte ich auch an euch weiter, könnt ihr für euch selbst beantworten. Lassen wir Jesus wirklich den Thron unseres Lebens besteigen? Lassen wir Jesus wirklich den Thron unseres Lebens besteigen? Der neutestamentliche Dienstbegriff ist vielschichtig und mehrdeutig. Also allein darüber, über Dienst, wie es im Neuen Testament verankert ist, müsste man eine Predigtreihe machen. Da sind Bücher drüber geschrieben worden. Das in einer Predigt irgendwie unterzukriegen, ist ganz schwer. Aber in einem Punkt ist dieser Dienstbegriff eindeutig. Der Diener, oder auch Diakon genannt, handelt stets auf Veranlassung und Beauftragung eines anderen. Der Diener handelt stets auf Veranlassung und Beauftragung eines anderen. Ob als Sklave, im damaligen gesellschaftlichen Kontext, als Beamter, als Bote, als Krankenpfleger, Rechnungsprüfer, Schreiber. Und das ist ein weit gefasstes Feld, wo überall Dienstaufgaben zu erledigen sind. Ein Dienst zu haben bedeutet im Neuen Testament immer, einen Herrn haben. Einen Herrn haben, mit dem man in Beziehung steht, von dem man Aufträge erhält, für die man da ist. Einfach für die man da ist. Das klingt einfach und ist es auch. Also ich halte das für eine ganz einfache Vorgehensweise. Im Dienst Christi zu stehen heißt, von ihm Aufträge, aber auch Vollmacht zu erhalten. Und dazu ein kleiner Erfahrungsbericht, habe ich vielleicht schon mal in so einer Predigt eingebaut, vielleicht erinnert sich die ein oder andere daran. Ich bin nicht der Träumer, also ich habe nicht so die Träume. Aber ich träumte einmal in einer bestimmten Lebenssituation, da haben wir gehört, dass eine Freundin von uns nach Deutschland kam, die war im Ausland unterwegs, die kam dann nach Deutschland zurück, hatte einen ganz engen Zeitkorridor. Und es war für uns fast nicht möglich, die zu treffen, weil die im Norden des Landes und wir im Süden des Landes irgendwie nicht zusammenkommen konnten. Und da träumte ich. Ich sei unterwegs im Auftrag des Herrn und kam an ein Tor, das versperrt war. Und da waren Wachen davor, die dieses Tor nicht öffneten. Und ich kam dann dahin und sagte, ich komme im Auftrag des Herrn, öffnet das Tor. Dann ging das Tor auf und ich ging durch und da war noch ein Tor und noch ein Tor. Und die wurden dann alle geöffnet. Und was mir so im Traum widerfuhr, das war eben, ich reise im Auftrag des Herrn. Letztendlich führte das dazu, dass die Reise doch irgendwie möglich wurde. Irgendwie hat uns einer 100 Mark damals unter die Tür geschoben, weil Zugreise war für uns irgendwie nicht erschwinglich. Und jedenfalls konnten wir das aufbringen. Und diese junge Frau, wo es nur wirklich einen ganz kurzen Zeitkorridor kam, hat dann ihr Leben Jesus übergeben, ist dann zu uns gezogen eine Zeit lang. Und da hat sich dann viel ergeben. Was ich damit sagen will, ist, höre auch auf das Unmögliche und Gott macht die Dinge dann möglich und wenn Gott die Dinge möglich macht, dann ändert sich was. Du musst dich nur bereithalten. Ich hätte ja auch sagen können, diese Jahreszeit nach Norddeutschland zu fahren ohne Kohle, das geht gar nicht. Ne? Und irgendwie hat Gott andere Pläne gehabt. Wenn wir diesen Gedanken weiterverfolgen, können solche Dienste letztendlich nur von solchen ausgeführt werden, die von allem losgelöst sind, was geeignet ist, ihn oder sie an der Erfüllung seiner Aufgabe zu hindern. Zu Josuas Zeiten waren das die fremden Götter, von denen hier in Josua 24 die Rede war. Die standen da auch noch zur Wahl. Und für uns ist natürlich auch die Frage, was hält uns fest? Was lenkt uns ab von den Dingen, mit denen Gott uns beauftragt und nicht zur Umsetzung gelangen? Aber das muss jeder von euch für sich selbst beantworten. Wenn immer im Alten Testament und Neuen Testament von Menschen berichtet wird, die sich in den Dienst Gottes haben rufen lassen, das ist eine steile These jetzt, die ich da sage, die angesprochen waren, Gottes Willen zu tun, war es vorbei mit der Gemütlichkeit, mit der Beschaulichkeit des Lebens. Da gab es bahnbrechende Veränderungen. Wenn Gott ruft, ist die Zeit im Sessel vorbei. Man kann schlecht bei seiner Tagesordnung bleiben, wenn Gott seinen Fuß in die Tür stellt, in die Tür deines Lebens und Aufträge verteilt. In allen Berichten, Geschichten und Überlieferungen, die wir aus der Bibel kennen, vielleicht kenne ich nicht alle, aber das, was mir so beim Bebeten und Bedenken wichtig geworden ist, wird immer wieder deutlich, mit welcher Härte und Wucht, ich kann es nicht anders sagen, mit welcher Härte und Wucht sich dieses Dienstverhältnis zwischen Gott und Mensch, wie sich das auswirkte. Aufgeben des gesamten Besitzes, hat es für manche geheißen. Verlassen der nächsten Angehörigen, darum wird der Mensch Vater und Mutter verlassen. Den sicheren Job an den Nagel hängen, das verlassen, was wertvoll ist. Veränderung war plötzlich angesagt. Nichts blieb, wie es war. Aber die Christusnachfolge wird sichtbar, erkennbar, wenn Jesus die Herrschaft über das Leben erlangt, über dein Leben erlangt. Wenn du mit Jesus anfängst zu leben, folgen erkennbare Veränderungen, ich möchte fast sagen, automatisch, wie von selbst. Denn Gott, also wir kennen dieses alte Lied, also ich bin manchen alten Liedern jetzt irgendwie, früher habe ich gedacht, was haben die Alten immer mit ihren alten Liedern, jetzt bin ich selber alt und habe meine alten Lieder, aber das nur am Rande. Die Gott lieben werden sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht. Das ist ganz einfach, die Gott lieben werden sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht. Wir sind Lichtgestalten, Lichtboten, Boten des Lichts, sagt die Bibel. Das ist einfach, wir folgen Jesus nach, dann geschieht das. Werden Boten der Hoffnung, Boten seiner Liebe und seiner Güte, wenn wir Jesus auf den Thron unseres Lebens lassen. Man kann heutzutage manchmal den Eindruck gewinnen, dass nicht wenige christliche Lebenskonzepte so gestaltet sind, dass sie, ich sage es jetzt mal so, den Anschein vermitteln, Jesus säße auf dem Lebensthron, Konjunktiv, dass er die Verfügungsgewalt hätte und nichts wichtiger sei, als ihm zu folgen. Das will dann niemanden anklagen. Das ist sicherlich alles nicht in der Reinform. Aber Jesus nachzufolgen, in seinem Dienst zu stehen, ist mehr als schönen Lobpreis zu haben, als der richtigen Erkenntnis zu folgen, Geistesgaben auszuüben. Es geht nicht um unser Wohlbefinden, nicht um die Erfüllung unserer individuellen Wünsche. Wenn Gott dienen, Jesus nachfolgen, für unser Leben relevant sein soll, dann gilt es, sich bereit zu halten für die Aufgaben, mit denen Gott uns betraut. Wenn seine Schafe es vermögen, seine Stimme zu hören, müssen wir uns nicht krampfhaft bemühen, herauszufinden, was Gott von uns will. Da gibt es, wir haben da als Familie, das lasse ich jetzt weg, mit Blick auf die Uhr, als junge Familie, haben wir da so unsere anderen Schlüsselverse gehabt. Einer hängt bei mir noch im Arbeitszimmer, verstaubt. Das hat ein Freund von mir im Bleistift in hebräischen Buchstaben geschrieben und mit seiner speziellen Eigenübersetzung. Besser ein trockener Bisse mit ihm, aber Frieden als ein Haus voll Schlachtfleisch mit Streit. Oder wer im Wort Gottes unterwiesen wird, trage zum Lebensunterhalt seines Lehrers bei, so gut er kann. Und so weiter. Das waren Dinge, die wir dann auch umsetzten. Manches besser, manches weniger gut. Aber ich könnte euch dann noch mehr aufzählen, zählen lasse es aber hier. Es geht im Kern darum, dass der Diener auf seinen Herrn zu hören hat. Wir als Familie, als Ehepaar haben Gottes Führung erlebt und erfahren durch sein Wort, durch andere Gläubige, durch Lebensumstände und durch den Heiligen Geist. Wir haben darauf vertraut, dass Gott es versteht, uns zu führen, uns seinen Willen bekannt zu machen. Wir wurden nicht enttäuscht und ich kann euch versichern, ihr werdet auch nicht enttäuscht werden. Ich möchte kurz zusammenfassen. Die Prophezeiung des Josua macht deutlich, dass Gott in seiner Gnade den Menschen immer einen Schritt voraus ist. Warum? So wie sich das Volk Israel, das neue Land, das es zu besiedeln galt, nicht erarbeiten und erkämpfen musste, so wird auch von uns nicht abverlangt, das Heil in Christus zu erwerben, verdienen, erkämpfen zu müssen. Das ist nicht unser Ding. Es ist vollbracht durch Christi Tat. Jesus hat alles getan, was getan werden musste, um die zu retten, die an ihn gläubig wurden und gläubig werden. Das sind Kern und Fundament unseres Glaubens. Das schließt hingegen nicht aus, uns zu Jesus zu bekennen und ihm zu sagen, hier bin ich. Was soll ich tun? Wie lautet dein Auftrag? Glauben heißt bereit sein für die Sache Jesu, bereit sein, in seinem Namen zu handeln. Dinge zu tun, die er uns bestimmt hat und aufträgt. Denn eines ist dem Diener, der seinem Herrn dient, zugesprochen worden: Vollmacht. Wer von Jesus beauftragt ist, wird mit Vollmacht ausgestattet werden. Das unterscheidet die Nachfolger Jesu von irgendwelchen Sklaven ferner liefen. Wenn Jesus beauftragt, in seinem Namen zu handeln, dann wird damit auch Vollmacht und Verantwortung delegiert. Wir haben Verantwortung über das, wozu wir beauftragt wurden. Aber es ist deine Entscheidung, Gott zu dienen mit den Gaben, die dir gegeben sind. Diese Entscheidung muss nicht von großen Gefühlswallungen begleitet sein. Nein, sie kann ganz nüchtern und rational erfolgen. Sich Gott zu verpflichten, sich ihm zuzuwenden, wie uns das Beispiel von Josua nahebringt, geht aber immer eines voraus: Gottes Einladung an uns Menschen, sich ihm anzuvertrauen. Gott wirbt um uns. Es ist seine Liebe, die uns die Kraft verleiht, sagen zu können: Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Amen.